war einfach so, wäre für mich so ein Bild oder so eine Vision, dass wir eine starke europäische Regierung haben und starke, fähige Kommunen, die gemeinsame Ziele, die vielleicht auf der europäischen Ebene entwickelt werden, zu Gesetze werden, sehr schnell auf eine gute Art und Weise umsetzen können. Und ich glaube, das wird nicht anders laufen, außer dass wir alle uns engagieren. Also, dass wir ein bisschen auch aus unserer Komfortzone rauskommen, die Themen selbst in die Hand nehmen. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist dann in dem Kontext denken, da könnten irgendwelche Heilsbringer kommen, die die ganze Probleme für uns lösen. Das wird halt nicht der Fall sein. Da sind wir, also jeder Einzelne, dann halt auch da gefragt und beteiligt. Das wäre mein Vorsatz für mich zumindest in 2026.
Willkommen bei Dranbleiben, dem Podcast über unsere Zukunftsoptionen. Mein Name ist André Kramer und hier geht es zum Beginn des Jahres 2026 um eine Frage, die gerade drängender ist denn je. Wie gestalten wir Zukunft in einer Zeit, in der sich technologische, wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Umbrüche überlagern und die Orientierung darin immer knapper wird? Wir leben nämlich nicht mehr nur in einer Phase einzelner Veränderungen. Wir leben vielmehr im Dauerumbruch. Vieles passiert gleichzeitig, vieles fühlt sich widersprüchlich an. Und genau deshalb reicht es nicht mehr, über Trends oder Technologien zu sprechen. Es geht vielmehr um Einordnung, um Zusammenhänge und um die Fähigkeit, handlungsfähig zu bleiben. Und wie wir das schaffen können. Als Individuen, als Organisationen und natürlich auch als Gesellschaft. Mein heutiger Gast ist jemand, der genau an dieser Schnittstelle seit vielen Jahren arbeitet. Babak Zeni. Babak ist Unternehmer, Futurist und Innovationsforscher. Er begleitet Organisationen dabei, technologische Entwicklungen nicht isoliert zu betrachten, sondern sie als Teil größerer Systeme zu verstehen. Wirtschaftlich, kulturell und gesellschaftlich. Und dann selbstverständlich umzusetzen. Wir wollen über die großen Verschiebungen sprechen, die gerade stattfinden. Und wie wir mit ihnen in 2026 arbeiten können. Wie wir sie formen können und sollten. Und wenn das nicht geht, wie wir sie vielleicht ein wenig nudgen können in die Richtung, die wir gut finden. Wir wollen über KI sprechen, aber nicht als Selbstzweck, sondern eher als eine General-Purpose-Technologie, die ganze Wertschöpfungssysteme verändert. Wir wollen über Gestaltbarkeit sprechen, über positive Zukunftsoptionen, denn darum dreht sich ja hier schließlich alles im Dranbleiben-Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf dieses Gespräch. Lieber Babak, schön, dass du hier heute bei mir bist.
Ja, danke für die Einladung, lieber André.
Sehr gerne. Babak, wir kennen uns schon lange, aber lass uns trotzdem mal ganz vorne anfangen. In diesem Podcast frage ich meine GästInnen nämlich immer die gleiche Frage direkt am Anfang. Und zwar, wie bist du denn eigentlich der Mensch geworden, der du heute bist? Wer hat dich geprägt?
Oh.
Ja, das ist eine große Frage.
Eine große Frage zu Anfang. Okay. Wie viele Stunden haben wir? Ich versuche es kurz zu fassen. Wie bin ich der Mensch geworden, den ich geworden bin? Ich glaube, es sind verschiedene Themen und Ereignisse, die mich geprägt haben. Einmal ist es so, dass ich in zwei verschiedene Kulturkreise aufgewachsen bin. Bin geboren in Teheran, habe die ersten Lebensjahre auch dort verbracht. Bin dann nach Deutschland gekommen, Schulzeit hier, Studium auch hier. Und am Anfang war ich sehr naturwissenschaftlich orientiert. Ich habe Physik studiert, war in der Forschung auch tätig, auch lange nach meinem Studium nebenbei. Aber gleichzeitig habe ich irgendwann mal nach ein paar Jahren Forschung für mich festgestellt, ich möchte lieber eher in die Wirtschaft rein. Und da war das ganze Thema, dass ich ja in Richtung digitale Themen, Innovation und du hast eigentlich mich sehr schön vorgestellt, ganze Zukunftsthemen mich hineinbewegt da.
Also wenn man jetzt auf deinen Weg schaut von Physik, Medien, Innovation und ja auch Unternehmertum, was würdest du denn sagen, welche Erfahrungen haben dich am stärksten geprägt, die dich heute ausmachen und welche Denkweise daraus trägst du jetzt in den Dingen, die du gerade tust, am meisten in dir?
Ich würde sagen, in erster Linie Unternehmertum. Ja, das ist für mich sozusagen immer der Bezug zur Realität, zur Wertschöpfung. was bringt irgendwas für uns enorm wichtig ist in dem Kontext. Aber auch die Forschung hat mich geprägt, sehr dadurch, dass ich ein Freund dessen bin, Sachen fundiert auf den Grund zu gehen und nicht irgendwie so, ja, lapidar auf der Oberfläche zu tanzen.
Gibt es einen Moment, wo du gemerkt hast, mich interessiert nicht nur, was vielleicht technisch möglich ist? Ich meine, ich weiß ja um deine Begeisterung für Technologie und alle möglichen verwandten Entwicklungen. Du bist für mich immer eine ganz tolle Ressource, dich anzuzapfen, um Sachen zu erfahren, was gerade so alles abgeht und was los ist. Aber was ich eben meine, ist so ein Moment, wo du gesagt hast, mich interessiert nicht nur das, sondern eigentlich das, was auf so einer Metaebene darüber liegt, nämlich was solche Entwicklungen mit Organisationen, mit uns Menschen und mit dem Gefühl auch machen, mit dem wir arbeiten und leben.
Ja, das war so, ich würde sagen, Mitte bis Ende der 2000er Dekade. Da war es so, dass das Thema digital auch so präsent war wie heute KI.
Ja.
Ich würde sagen, Ende der 90er kam das Thema auf und hatte dann so ab Mitte 2000 total den Schwung. Und ich war sehr begeistert und dachte, ich kann ganz viele neue Dinge an den Start bringen. Ein Thema war damals auch, dass ich dachte, so ein Podcasting-Plattform wäre das Ding, weil Podcasts werden das Ding werden. Ja.
Das ist ein Weilchen her, oder?
Ja, war ich 20 Jahre zu früh. Und das war für mich so ein Erlebnis, dass ich dann gedacht habe, okay, das ist nicht jede neue Technologie und alles, was jetzt gerade rauskommt, wird halt ohne Zusammenhang eine Relevanz haben. Und habe angefangen, mich damit zu beschäftigen, was sozusagen die Metaebene ist, die Dinge zusammenführt, was sowohl gesellschaftlich, also auch für die Unternehmen halt einfach eine größere Bedeutung hat, weil man will nicht die schnell oszillierenden Trends angucken, sondern einen Blick dafür bekommen, wohin sich die Dinge bewegen.
Und da sind wir jetzt eigentlich schon angekommen bei dem Thema, worum es hier heute gehen soll. Mhm. Wenn du jetzt mal auf das gerade startende Jahr 2026 blickst, welche großen Veränderungen prägen denn aus deiner Sicht unsere Zukunft gerade wirklich? Und ich meine damit ganz bewusst mit einem Blick jetzt jenseits von einzelnen Technologien oder sowas, sondern eher tatsächlich mit einem großen, weiten Blick. Wie siehst du das? Mhm. Was siehst du da? Was beschäftigt dich? Was glaubst du, was gerade wichtig ist?
Die Frage finde ich sehr spannend. Die finde ich auch gar nicht so einfach zu beantworten, weil meistens irgendwie so große Entwicklungen nicht an einem bestimmten Jahr stattfinden.
Ja.
Bestenfalls kann man die vielleicht im Nachgang, postum, ein Jahr zuordnen. Gleichzeitig gibt es dann halt auch Tippingspoints, die man dann für ein Jahr sehen kann. Und diese Frage habe ich mir gestellt, habe ich mich gefragt, was sind denn für Tipping Points, die jetzt für 2026 wichtig werden, die Jahre danach auch definieren werden. Also die werden dann nicht aufhören, die werden nicht in 2026 kommen und dann verschwinden, aber da werden, glaube ich, Weichen gestellt für Themen, die uns dann halt auch länger beschäftigen werden. Genau. Und da habe ich, würde sagen, insgesamt 4 Stück. Und immer darauf bezogen zu sagen, also die Metaebene wäre, was passiert wirtschaftlich, also was passiert im Kontext der Unternehmen und Gesamtwirtschaft in Deutschland, für uns alle spannend, was passiert gesellschaftlich und was passiert dann auch auf der persönlichen Ebene. Das Ganze natürlich nicht isoliert zu betrachten aus technologischen Themen, also KI als Technologie ist natürlich ein Riesentrigger. Die Veränderungen finden aber auf einer anderen Ebene statt. Und von daher glaube ich, wenn man nochmal darauf zurückkommt, ist es einmal, dass wir am Anfang eine Ära sind, was ich als Agentic Era bezeichnen werde. Also, dass die KI endlich eine Reife erreicht, um mehr zu sein als irgendwie ein Chatpartner und sondern Mini-Copilot, um mir zu helfen, vielleicht eine E-Mail besser zu formulieren. Das ist, glaube ich, ein Thema, was total die Auswirkung hat, auf die wirtschaftliche, gesellschaftliche und persönliche Ebenen haben wird. Gleichzeitig werden, glaube ich, so Themen sichtbar, die eigentlich in diesem Jahr schon oder in den letzten ein, zwei Jahren gestartet sind, die, glaube ich, nochmal im Zusammenhang mit der digitalen Entwicklung gesehen nochmal an Bedeutung gewinnen werden. Ich würde sagen, das Flashback oder Throwback in Richtung nicht digital, was gerade in Australien passiert ist, ja, was Smartphone-Verbot in den Schulen, die ganze Diskussion, die laufen, also die Überstimulation, die wir jetzt schon haben durch die sozialen Medien, die wird natürlich durch die KI nochmal gesteigert werden und gestärkt werden. Und einerseits dazu führen, dass wir uns gerne in ruhigere, vielleicht sicherere Räume zurückziehen, aber auch viele traditionelle Narrative auch nochmal an Bedeutung gewinnen werden. Also das ist ein Thema, was ich parallel sehe. Auch sehr spannend finde ich die Themen rund um Nachhaltigkeit. Ich weiß, es ist nicht ein trending Topic im Moment. Aber was ich im Moment spannend finde, ist, quasi eine Schere aufgeht. Und ich bin gespannt, wie die Entwicklung dann 2026 hingehen wird. Weil faktisch so ist, dass diesmal noch hört man überall, dass die Beschränkung der Ressourcen in der Wirtschaft dazu führen, dass wir uns generell Gedanken darüber machen müssen, wo Ressourcen herkommen. Und das ganze Thema Nachhaltigkeit eigentlich von nice to have für Unternehmen zu must have wird, da bin ich überzeugt. Wenn du dir allein so Zahlen anguckst, wenn neue Energiequellen gebaut werden, die sind fast 100% erneuerbare Energien. Gleichzeitig ist es so, dass in der Politik wieder so eine Rhetorik zurückgekehrt ist, zurück zu den Fossilen, Verbrenner aus. Die Themen kennst du, ja. Und das auch in dem Zusammenhang, dass die Demokratien dann halt auch total im Moment unter Druck stehen.
Ja.
Wenn man sich allein vor Augen führt, dass in den letzten 10 Jahren, was wir für einen Abstieg erlebt haben, was Demokratien anbelangt, und was für einen kleinen Bestandteil der Weltbevölkerung jetzt nur noch in der Demokratie lebt, frage mich, wie diese beide Zusammenhänge dann halt aufeinandertreffen werden.
Also du hast die Agentic Era genannt. Da sind wir technologisch ja ganz stark in der KI. Dann nennst du einen Tech-Backlash, also eine Rückwärtsbewegung,
ja,
die du zum Beispiel festgemacht hast an dem, was gerade in Australien passiert. Also ein starker Reflex gegen Technologie, um unsere Kinder zu schützen. Mhm. Da gibt es nun deutlich mehr Reflexion darüber, was macht Technologie mit uns, und dann eben auch gerade der Reflex, wir nehmen das jetzt mal der Jugend aus der Hand. Mhm. Ein Thema, welches extrem kontrovers diskutiert wird. Aber wenn wir ehrlich sind, dann handelt es sich doch hier um systemisches und kein individuelles Problem. Kinder und Teenager haben durch soziale Medien Krisen der psychischen Gesundheit und eine Mobbingkrise zu bekämpfen. Und nun kommt die Altersbeschränkung und das Verbot von sozialen Medien unter 16 Jahren durch die australische Regierung. Ich finde, das Problem ist ja nicht, dass Jugendliche soziale Medien nutzen. Das Problem ist doch, dass die Social Media und Tech-Unternehmen ihre Plattformen so gestalten, dass sie absichtlich schädlich und zerstörerisch für Menschen und Gesellschaft sind. Warum? Weil das für sie am profitabelsten ist. Die maximieren Shareholder Value und ignorieren bewusst die gesellschaftlichen Nachteile. Da könnte ich mich in Rage reden. Und lustig ist das überhaupt gar nicht. Aber ja. Für den Punkt gilt für mich, also da könnte man eine ganz eigene Folge drüber machen, ein eigenes langes Gespräch führen. Aber das würde, glaube ich, unseren Rahmen hier sprengen. Und dann das Thema Nachhaltigkeit. Lass uns doch da mal tiefer reinschauen. Mhm. Das Thema habe ich in mehreren Gesprächen hier gehabt im Podcast. Und wie du auch sagst, das ist unter Druck. Als Teil einer größeren Entwicklung, wo man sieht, dass einige Jahre mit doch sehr progressiven Ansätzen eine große politische Reaktanz ausgelöst haben und wir wieder deutlicher in konservative Denkmuster zurückfallen, gesellschaftlich und wirtschaftlich natürlich auch. Spannend finde ich, dass du da gerade eine Brücke aufgemacht hast, im Sinne von, eigentlich kommen wir ja gar nicht drum herum, nachhaltig zu wirtschaften. Denn Prinzipien nachhaltigen Wirtschaftens können uns eben auch enorm helfen bei dem, was wir Resilienz nennen. Mhm. Also unsere Widerstandsfähigkeit stärken. Also wir können ja eigentlich kaum anders in derart geopolitisch angespannten Zeiten, wo Themen wie Ressourcen, Rohstoffe und das Energiethema so unter Druck ist. Da müssen wir ja ganz entschieden handeln.
Ja, genau. Also ich glaube einfach, dass wir sozusagen das Altlinear-Denken, so Dinge zu produzieren, verkaufen, wegzuschmeißen, das wird einfach nicht funktionieren oder auf Dauer wird es einfach unwirtschaftlich und zu teuer werden. Und dass wir hier eigentlich neue Denkweisen brauchen, weil wir uns das sonst alles, also wirtschaftlich halt nicht mehr leisten können. Also Dinge werden extrem teuer werden. Dinge, die wir nicht angehen, die jetzt vielleicht eine Transformation Geld kosten, werden in kürzester Zeit dann noch mehr Geld kosten. Das ist, es wird, glaube ich, einfach eine Bewegung in die Richtung geben, kommend aus der Realitätsbedingungen, sage ich mal, also was halt einfach gegeben ist. Zum Beispiel bleiben wir beim Thema erneuerbare Energien. Die sind nun mal jetzt die billigste Quelle geworden. Also da wäre man schwachsinnig, wenn man einfach was anderes machen würde. Aber auch Ressourcenknappheit, etc. Guck dir mal die Städte an. Also man kommt gar nicht mehr drum herum, ohne dass es die Themen mitdenken zu müssen, ohne dass Dinge enorm teuer werden oder die Lebensqualität total darunter leidet. Das ist die normative Kraft des Faktischen. Aber so gefühlt wissen, man redet nicht mehr darüber, weil die politische Narrative andere sind, weil ich sag mal einfach die Populisten jetzt in den letzten Jahren einfach gesagt haben, das brauchen wir alles nicht, das ist, wollen wir uns nicht leisten, wir wollen nicht verzichten und das brauchen wir auch einfach nicht, aber das entspricht dann halt nicht der Realität. Und das ist aber ein Narrativ, was mal einfach ist, lässt sich gut verkaufen, ne?
Für eine Weile gehe ich von aus. Funktioniert ja im Moment. Ich sehe das im Grunde genommen wie du und das ist auch etwas, was mir persönlich Hoffnung gibt, weil ich denke, am Ende des Tages, da zählt eigentlich nur der Geldbeutel, ne? Egal ob in der Tasche von den Privatleuten oder auf den Konten der Unternehmen. Und dann setzt sich das durch, womit ich am ökonomischsten wirtschaften kann. Da bin ich ganz bei dir. Was ich noch ganz spannend finde, wenn wir uns nochmal die Themen angucken, ne? Du hast jetzt schon so ein technisches Thema reingeworfen, das Agentic-Zeitalter mit einer großen Umwälzung eben nicht nur aus einer technischen Perspektive, sondern viel weitergehenden Implikationen, die dahinter stecken. Und auf der anderen Seite jetzt ja am Beispiel, wir haben jetzt den Jahreswechsel 25/26, alle Welt redet gerade über das, was da in Australien passiert mit dem Social-Media-Verbot für Jugendliche. Ist es der richtige Weg, einfach strengere Regeln anzulegen oder Nutzung zu verbieten? Ketten für Plattformdienste, Social Media und so weiter. Wie siehst du diese beiden Bewegungen? Weil auf der einen Seite finde ich das jetzt ein ganz gutes Beispiel für diese allgemeine Überforderung, die wir Menschen erleben. Bei all den positiven Sachen und die wir auch nicht mehr missen wollen rund um das, was uns Smartphones und jetzt auch KI-Dienste und so weiter ermöglichen. Mhm. Da ist ja ganz schön viel Nützliches und Bequemes dabei und Verbindendes.
Ja.
Aber halt eben auch Trennendes oder etwas, was eine natürliche Disziplin erstmal in uns selbst erfordert. Und dann kommen diese Forderungen und Maßnahmen, die, wenn die Annahme besteht, wir schaffen das selbst nicht, dann soll das von außen über uns drüber kommen. Mhm. Wie siehst du das? Denn eigentlich sind das ja zwei Flugbahnen, die gegenteilig laufen. Technologie kommt uns immer näher und rückt in intimere Bereiche vor und dann gibt es eine Gegenbewegung. Was ist eigentlich richtig? Was ist das richtige Maß? Was glaubst du, wie das übereinander kommt und was wichtig ist, damit wir da gut durchnavigieren können?
Also generell sehe ich das positiv. Es ist ein bisschen wie so ein Yin und Yang, was einander bedingt, ne? Es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie man da drauf schaut. Gerade diese Gegenbewegung kann man einerseits mit der Brille drauf schauen, dass man sagt, was macht das mit uns? Was sind die Veränderungen sozusagen? Was sind die Nebenwirkungen, wie Medikamente-Nebenwirkungen, die nicht positiv sind? Wie das ganze Thema, die man rund um soziale Medien hat. Die haben viele, viele Vorteile, aber die Nachteile der Algorithmen da muss man nicht drüber reden, angefangen von Fake News Bubbles bis hin zu Überforderung unserer Kinder, also dass es auch ungesund ist für unsere Kinder, aber auch manchmal so ein bisschen kulturelle Überforderung, glaube ich, was da einhergeht, ne? Also was mit KI nochmal verstärkt wird, was es so ein bisschen so anders gedacht wäre, ach ja, die autonom fahrenden Autos kommen, das Auto fährt von alleine, wir brauchen kein Lenkrad mehr, aber dann kulturell dagegen gehalten, wir wollen nicht ohne Lenkrad sein, wir haben das so gelernt, wir wollen die Kontrolle haben, und da siehst du das dann halt auch in viele kleine Sachen in dem Kontext dann halt auch gesehen, dass teilweise auch die Diskussion vielleicht auch irrational sind, aber was auch spannend ist, weil wir werden auf lange, lange Sicht nicht die Situation haben, dass Mensch und Maschinen zusammen agieren. Wir werden aber mit der Identik eine Verschiebung haben, dass die Maschine, der Rolle der Maschine zum Kompagnon wird. Erstmal, die Maschine wird zum Kollegen. Kommt auch anders daher. Die Interaktion ist anders. Und wie kommen wir damit klar? Und wie gehen wir kulturell damit um? Also es sind die Momente, die da drin stehen, neben dem, dass man sich natürlich Gedanken darüber machen muss, was sind auch die wirtschaftliche, gesellschaftliche und persönliche Entwicklungen, die da daraus abgeleitet kommen, die nicht positiv sind. Also was sind die schlechte Nebenwirkungen und wie können wir das Gute benutzen und die schlechten Sachen halt auch loswerden.
Ja, da sind wir jetzt natürlich mitten und tief im KI-Thema angekommen.
Ja.
Babak, als ich überlegt habe, was für ein Gespräch wir führen können und wie man das behandeln kann, was im nächsten Jahr wichtig ist, was sind die großen Linien, was für Hebel haben wir im nächsten Jahr an den großen Linien, ja, ich auch gedacht, das kann man ja beliebig groß oder klein machen. Und ich hatte so ein bisschen den Reflex, lass doch mal gucken, dass das nicht zu so einem reinen KI-Gespräch wird. Wohl wissend, dass das natürlich einfach eine Technologie ist, die so umwälzend ist, dass wir da natürlich gar nicht dran vorbeikommen.
Ja.
Und das hast du ja jetzt auch schon mal hier so geebnet. Aber lass uns das doch mal tiefer angucken, aber vielleicht auf eine Weise, dass das durchaus einen Weitblick hat und Tiefe und eine Reflexion zum Thema. Denn der Lärm zum Thema KI, der ist ja eben auch unfassbar. Und ich finde, vielleicht ist das auch schon eine Ableitung, wie wir mit der Zukunft umgehen. Und hier, für uns wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir so ein Cut-the-Crap-Prinzip machen. Was ist denn eigentlich das Wesentliche? Wo siehst du denn echte nachhaltige Wertschöpfung bzw. Entwicklung in dem Feld? Wo siehst du überwiegend Hype? Und wie können wir denn, wenn auch jetzt viele vielleicht von unseren Zuhörenden nicht ganz so tief drinstecken, wie kann man denn das eine vom anderen unterscheiden? Was glaubst du?
Ja, also ich glaube, was wir jetzt erstmal sehen werden mit dem Thema Agentic ist, dass erstmalig eine Effizienzsteigerung zunächst einmal durch KI möglich ist, wo die Wirtschaft nicht drumherum kommt, das als Hebel für sich zu nutzen. Ja, also das, wenn du allein so Themen anguckst, was jetzt im letzten Jahr passiert oder in diesem Jahr 2025, wenn du guckst in Werbung und Marketing, hast du inzwischen 30% Wertschöpfung durch KI. Hört man so in verschiedenen Analysen und Studien und das, was so kommuniziert wird, ist schon erheblich. Das wird sich durch viele, viele Bereiche ziehen, dass das Unternehmen werden nicht drum herum kommen, diese Effizienz für sich zu nutzen, um wettbewerbsfähig zu sein. Wir werden in Deutschland nicht drum herum kommen, diese Transformation hinzukriegen. Das heißt, jetzt werden ganz wichtige Weichen gestellt für eine generationsübergreifende Entwicklung, wo es darum geht, spielt man zukünftig bei dem Spiel mit oder spielt man nicht zukünftig bei dem Spiel mit. Und gleichzeitig sehe ich halt sehr viel Hype um die Technologie an sich, auch wie die Leute agieren. Also es wird auch in Unternehmen erstmal Technologie ohne Ende angeschafft, viele technologische Fähigkeiten. Aber eine wahre Adaption findet nicht statt. Also eine wahre Adaption findet nicht statt im Sinne von Upskill von den Menschen, damit sie auch mit der Technologie umgehen können und ein Neugangdenken der Organisation, dass man halt auch sich für die nächsten Jahre der Transformation aufstellt, dass man nicht über die Technologie nachdenkt, sondern halt über die Transformation und wie diese Transformation vonstatten gehen kann. Von daher glaube ich, es ist sehr viel Bass und Lautstärke im Markt mit, ach, guck, was die KI jetzt Neues kann und das geht auch noch und das geht auch noch und guck mal, wer was hier gepromptet hat und gleichzeitig wenig substanzielle strategische Überlegung zu sagen, wie gehen wir denn damit um? Wie können wir diese Transformation, wie kann ich diese persönliche Transformation für mich persönlich nutzen? Wie können wir als eine Firma die Transformation für uns nutzen, um uns besser aufzustellen und die Chancen zu ergreifen? Und wie können wir als Gesellschaft, als Land, als Deutschland diese Entwicklung für uns positiv nutzen, um neben dem ganzen Hype langfristig was davon zu haben? Ich bin insgesamt sehr optimistisch, was das ganze Thema anbelangt, sehe aber dann auch viele, viele Problemfelder, die man sich angucken muss. Ja, gute Antwort, wenn man auch am Ende des Tages dann.
Babak, lass uns doch vielleicht, damit das noch ein bisschen greifbarer wird, auch die Herausforderungen herausstellen. Na, also KI. Ich glaube, die allermeisten Menschen, die werden mittlerweile mit einem wahrscheinlich ChatGPT zu tun gehabt haben, wissen, was so eine Chatbot-basierte Oberfläche ist, was man damit machen kann.
Ja.
Die eine oder der eine weiß vielleicht schon ein bisschen besser, wie das geht, kann vielleicht schon ein bisschen elaborierter prompten. Der andere oder die andere ein bisschen weniger. Aber was heißt denn aus einer Anwendersicht Agentic AI? Was heißt das für Menschen, für KonsumentInnen? Hast du vielleicht mal ein Beispiel oder ein paar Beispiele? Und was heißt das aus einer Unternehmenssicht? Wie manifestiert sich das denn, wenn ich ein Unternehmen bin? Und du hast ja auch gerade gesellschaftliche Perspektiven und Chancen gerade in die Runde geworfen. Versuch doch mal, ein bisschen genauer auszumalen, was das da bedeutet.
Genau, also Agentic bedeutet erstmal im Gegensatz zu einer generativen KI, eine KI, die dir antwortet, ein Chatbot wie ChatGPT, der dir die Fragen beantwortet, ist eine Agentic AI eine KI, die deine Ziele versteht und Aufgaben in deinem Auftrag erfüllen kann. Wenn du jetzt kurz vor Weihnachten bei OpenAI vorbeigeschaut hast, bei ChatGPT, hatte dich auch gefragt, soll ich nicht deine Weihnachtseinkäufe erledigen? In dem Moment, wo du sagst, mach das, plane und buch mal meine nächste Reise für mich, dann lasse ich mich überraschen, wie gut die Reise wird. Dann haben wir halt das ganze Thema Agentic. Und das Spannende ist, dass es die Entwicklung wahnsinnig schnell geht. Dass es aus der Sicht der Firmen ist es so, dass E-Commerce-Betreiber sehen schon, dass immer mehr Agenten auf sich in den Shops tummeln, die traditionelle Geschäftsmodelle dann flöten gehen. Also die Agenten, denen brauche ich keine Werbung zu zeigen. Auch diese Sponsored-Links interessiert die nicht. Ich brauche auch keinen Cross-Selling zu machen. Geht alles nicht auf. Also ich muss mir neue Metriken überlegen, wie ich damit umgehe und auch in dem Kontext dann halt auch überlebe. Ne? Also große Unternehmen werden da hingehen und sagen, okay, meine ganze Wertschöpfungskette, auch die Lieferanten, alle, die B2B nicht Agentic Ready sind, die sind nicht nachhaltig für mich spannend, weil ich will nicht einen automatisierten Prozess haben, wo am Ende von dem Prozess irgendjemand zum Telefon greift oder zum Faxgerät, um meinen Lieferanten zu benachrichtigen, dass ich was brauche. Das ist diese Transformation, findet gerade statt. Wir nutzen diese KI-Agenten als Endnutzer. Wir haben gerade die Fragestellung am Ende des Tages, was ist denn eigentlich, habe ich nur eine KI oder habe ich viele KIs? Habe ich eine KI, die das für mich alles orchestriert? Und Unternehmen müssen einerseits sich dafür aufstellen und diese Transformation mitgehen, sonst ist man nicht überlebensfähig, das ist ganz klar. Gleichzeitig gibt es halt auch für Deutschland als ein Industriestandort mit einerseits Probleme mit menschlichen Ressourcen, die wir haben, die Chance, dass sozusagen, wenn man die Transformation gut angeht, wo alles andere quasi schon steht, einen totalen Sprung nach vorne zu schaffen. Siehst du auch, wenn du dir auch die Autoindustrie anguckst, wie viel zum Beispiel VW und BMW jetzt im Kontext AI dann halt auch investieren. Gleichzeitig natürlich dann halt auch eine Gefahr, dass man sagt, wenn andere in dem Kontext schneller sind, interessiert dann auch nicht, wie viel Ingenieurswissen wir und Know-how über Fertigung wir bei uns haben und als Ressource zur Verfügung haben. Da werden wir dann halt abgehängt sein.
Also wenn ich das jetzt nochmal vereinfacht ausdrücke, dann heißt das, dass wenn ich jetzt in 2026 als Konsument in Agentic AI nicht mache, dann habe ich wahrscheinlich als Nachteil möglicherweise ein bisschen weniger Komfort, weil ich muss Sachen noch selbst machen, habe umständlichere Handhabung, die eigentlich einfacher ginge und so weiter. Mhm. Aber wenn ich als Unternehmen mich mit dem Thema nicht beschäftige, dann heißt das, mir geht vielleicht schon in 2026, aber ganz sicher darüber hinaus Geld durch die Lappen. Gibt mir Umsatz durch die Lappen, weil dann Teile von meinem Business so nicht mehr rund laufen. Wenn nämlich nicht mehr nur die Konsumentinnen auf meine Storefronts kommen, sondern eben Agenten. Richtig abgeleitet, ja?
Genau. Also nichts zu tun ist für Unternehmen keine Option mehr. Und das bedeutet wiederum, dass wir daraus sich eine Transformation in der Wirtschaft und auch in der Gesellschaft ergibt, die uns auch persönlich natürlich betrifft.
Was würdest du Unternehmen empfehlen, jetzt in 2026 zu tun, um sich damit sinnhaft zu befassen? Heißt das jetzt, die müssen neue Skills aufbauen, sich neue APIs schaffen, alles umkrempeln, was die haben? Oder was wären so sinnvolle Schritte, um sich dem Thema Agentic AI anzunähern?
Ja, ich glaube, als erstes würde ich mich erstmal mit der ganzen Thematik beschäftigen. Also viele beschäftigen sich auch gar nicht damit. Also denken, oh ja, das ist irgendwas, was passiert und das ganze Thema kommt schon irgendwie zu mir. Ich habe ja hier eine Microsoft-Lizenz gebucht und da kommt schon Copilot zu mir. Dann ist alles gut. Das ist natürlich nicht in der Fall. Das heißt, ich muss es mir erstmal klar machen, was passiert da gerade und was wird das für einen Impact auf mich haben. Und wenn ich das für mich begriffen habe, mir überlegen, was sind meine Handlungsoptionen, also was sind realistische Optionen von meinem Startpunkt, die ich in dem Kontext erreichen kann und die Transformation maximal gut für mich zu nutzen oder ohne mir jetzt zu ambitionierte Ziele zu setzen, an denen ich scheitern werde.
Mhm. Also ganz konkreter handfeste To-Dos mitzunehmen. Mhm. Unternehmen damit beschäftigen, und KonsumentInnen gerne damit beschäftigen, das kann also nicht schaden.
Ja.
Und das also so am Hausaufgaben, was jetzt ansteht in diesem Jahr. Du sagst, diese Welle rollt ja. Und wenn wir jetzt nochmal das andere Thema angucken, was du gesagt hast, Nachhaltigkeit kommt unter Druck. Aber für das, was wir in Zukunft brauchen, da sagst du, um resilient zu sein, eben auch in der geopolitischen Lage, da kommen wir aber gar nicht drum herum.
Ja.
Was nehmen wir also mit? Dranbleiben und nicht locker lassen. Ne? Also sich nicht verrückt machen lassen durch Narrative und Kampagnen, die eigentlich nur bestimmte Lobbyinteressen vertreten, sondern mit einem klaren Kopf Themen wie nachhaltige und resiliente Rohstoffe, Energieerzeugung und so weiter im Blick behalten. Ne?
Ja, und darüber hinaus. Also ja, schon zusammengefasst, glaube ich. Gleichzeitig glaube ich, dass wir das ganze Thema Nachhaltigkeit und Demokratie nicht voneinander separiert denken können. Weil wir müssen auch uns Gedanken machen darüber, warum teilweise so einfache Narrative funktionieren, warum, ich sag mal, demokratische Werkzeuge, die wir über Jahrzehnte hatten, flöten gegangen sind und wie können wir die dann halt auch entsprechend ersetzen. Ne? Also was man in den letzten Jahren auch gesehen hat, sind es gute, sinnvolle Ziele, sehr technokratisch und nicht gut kommuniziert teilweise umgesetzt worden sind. Und es ist die Frage, wie können wir das dann halt auch anders machen, dass wir die gesamte Gesellschaft da involvieren Und da hängen wir auch wieder mit dem Thema Nummer 3 und die ganze digitale Bubble, die irgendwann unterwegs ist, zusammen. Ich glaube, wir merken auch, dass, wo waren denn unsere beiden Communities, als wir Jugendliche waren? Das war der Schulhof, waren die Sportvereine, alles Communities, die heute nicht mehr existieren, durch Social Networks ersetzt worden sind, die natürlich für ein Thema Aufklärung, Austausch mit vernünftigen Menschen zu haben, Dinge zu verstehen, über Dinge zu sprechen, nachhaltig sind. Die gibt es halt nicht mehr. Und da kann man sich schon Gedanken darüber machen, wie kann man Demokratie anders denken, damit ein Prozess eintritt, wo sich niemand ausgeschlossen fühlt vielleicht.
Wie kann das funktionieren? Hast du eine Idee dazu?
Boah, das ist,
das ist ja, ich meine, okay, das ist natürlich eine große Frage.
Ja.
Aber das Thema liegt da jetzt ja auf dem Tisch. Ich habe gerade so einen Reflex gehabt.
Mhm.
Auf der einen Seite zu denken, ja, ich sehe das ganz genauso. Guck mal, wir haben gerade so eine Ersetzung oder eine Schwächung von ganz wichtigen Austausch- und Debattenräumen und gesellschaftlichen Räumen, wo wir unsere gesellschaftliche Resilienz und die demokratische Resilienz ja eigentlich stärken können.
Ja.
Und gleichzeitig sehen wir eben auch eine Schwächung davon durch Technologie und die Art und Weise, wie von bestimmten Unternehmen Technologie eingesetzt wird. Eigentlich könnte man ja sagen, ja, naja, die Technologie, die hat da jetzt durchaus viel kaputt gemacht. Und das ist ja auch ein Thema, welches ich immer wieder in verschiedenen Kanälen thematisiere. Ich frage mich halt, was können wir denn lernen und anders machen, wie wir mit Technologie etwas besser machen können? Also, du hast das Thema KI ja jetzt gerade, insbesondere in der Ausprägung Agentic AI, ein wenig weiter ausgemalt. Das kommt jetzt mit großer Wucht. Aber KI hat ja ganz sicher auch weitere Effekte, leider auch negative eben, auf diese gesellschaftliche Vereinzelung, auf weitere Singularisierung, zum Beispiel durch Hyperpersonalisierung der Ansprache und Angebote an uns oder mit noch stärkeren Effekten, dass sich noch mehr Menschen aus echten sozialen Beziehungen verabschieden in parasoziale und vor allem auch völlig künstliche, KI-basierte, digitale Beziehungen mit KI-Systemen und so weiter. Dann gibt es noch weniger gemeinsame Erlebnisse, weil die KI ja alles on the fly für einen erstellt und personalisiert. Wo müssen wir denn da auf der Hut sein? Was hast du im Sinn? Vor allem, wenn wir über 2026 nachdenken, was wir im Auge behalten müssen, was jeder und jede von uns tun kann, was wir als Gesellschaft tun können und auch müssen.
Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, worüber ich auch nachgedacht habe. Ich kann dir da bestenfalls meine Gedanken dazu teilen. Und es ist, glaube ich, eine sehr große, herausfordernde gesellschaftliche Aufgabe, wovor wir stehen, wo man jetzt nicht irgendwie so eine Lösung out of the box hat. Wenn ich die hätte, wäre ich vielleicht berühmt. Habe ich im Moment nicht. Gleichzeitig ist es so, glaube ich, dass das ganze Thema unabhängig von der Technologie zu betrachten ist. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist das ganze Thema, was jetzt in der letzten Dekade durch die Unternehmen gegangen ist. Wie muss Kollaboration aussehen, dass wir gute Entscheidungen treffen? Wie kann man das Denken und Handeln nicht voneinander separiert sehen, dass wenige Entscheidungen treffen für viele und die sind vielleicht nicht gut. Wie kann man neue, bessere Strukturen schaffen, dass man nicht irgendwie eine Basisdemokratie hat, was man dann lähmt, aber als eine Gemeinschaft gute Entscheidungen trifft. Diese ganze Entwicklung ist ja nicht auf die Politik übertragen worden. Also die ganzen Mechanismen, die wir haben, sind sehr, sehr alte hierarchische Wirkungsweisen, ne? Und ich glaube, jetzt mal so, jetzt kommt der Naturwissenschaftler bei mir raus, systemtheoretisch, der drauf geschaut, wird sich jetzt das System nicht einfach von alleine umgestalten. Und da auch abstrakt drauf geguckt, hast du zwei Ebenen, wo du eine Veränderung erzeugen kannst. Entweder die Regeln oder die einzelnen Beteiligten. Die Regeln, die sich auch über Jahrzehnte entwickelt haben, die auch ziemlich gut sind. Also Demokratie ist ja ein super Ding, was wir haben. Die wird man nicht von heute auf morgen ändern können. Einiges kann man vielleicht verbessern. Aber ich glaube, auf der persönlichen Ebene können wir viel machen. Ich habe mich gefragt, Warum ist es denn so, dass wir uns alle so wenig engagieren für die Demokratie? Also müssen wir nicht alle in der politischen Partei unterwegs sein, zumindest rausgehen, politische Diskussionen führen, miteinander reden, miteinander überlegen, wie man die Sachen machen kann. Vielleicht die Voraussetzungen dafür schaffen, dass man nicht so viel Intermediäre braucht, wie nationale und regionale Parlamente, sondern jetzt mal so einfach so aus der Tüte gesprochen, wäre für mich so ein Bild oder so eine Vision, dass wir eine starke europäische Regierung haben und starke, fähige Kommunen, die gemeinsame Ziele, die vielleicht auf der europäischen Ebene entwickelt werden, zu Gesetze werden, sehr schnell auf eine gute Art und Weise umsetzen können. Und ich glaube, das wird nicht anders laufen, außer dass wir alle uns engagieren. Also, dass wir ein bisschen auch aus unserer Komfortzone rauskommen, dass die Themen halt für uns erledigt worden sind, dass es eine Kanzlerin gab, die 16 Jahre lang halt das Land regiert hat, möglichst wenig angefasst hat, um in der Welt zu tun, sondern die Themen selbst in die Hand zu nehmen. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist dann in dem Kontext denken, da könnten irgendwelche Heilsbringer kommen, die das, die ganze Probleme für uns lösen. Das wird halt nicht der Fall sein. Da sind wir, also jeder Einzelne, dann halt auch da gefragt und beteiligt. Das wäre mein Vorsatz für mich zumindest in 2026 in dem Kontext.
Ja, das kann ich uneingeschränkt unterstützen. Das sehe ich natürlich auch so.
Ja.
Egal, wie wir in die Situation gekommen sind, dass wir so viel Handlungs- und Reformbedarf und Veränderungsbedarf haben und so weiter, das startet mit uns. Ne?
Ja.
Wenn wir uns beklagen, wenn wir das Gefühl haben, dass irgendwie die Zukunftschancen an uns vorbeigehen oder nicht genutzt werden, dann fängt das mit uns an.
Mhm.
Mit den Individuen. Wir müssen ins Handeln kommen. Auch wenn ich diesen Begriff irgendwie ein bisschen dämlich finde. Aber das stimmt ja. Ist ja tatsächlich so. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns darauf besinnen sollten. Was haben wir für Communities? Was haben wir für Gemeinschaften? Was haben wir für starke Verbindungen? Welche müssen stärker werden? Du hast das ja gerade schon gesagt, manche von denen, die haben heute weniger Relevanz. Aber ein paar von denen, die sind ja immer noch da. Möglicherweise geschwächt, aber vielleicht können wir die wieder stärken. Die Vereine, die Initiativen. Meinetwegen die Gesangsvereine oder was auch immer sonst in unseren Communities ist, überall, wo Menschen zusammenkommen, am besten auch auf eine nicht ideologische Art und Weise, sondern auf eine ganz lebenspraktische Art und Weise, so ins Gespräch kommen, um Gemeinsamkeit zu identifizieren und eben auch um gute Ideen zu entwickeln und vielleicht gemeinsam voranzutreiben. Da bin ich auf jeden Fall der gleichen Meinung. Finde ich einen guten Rat und das können wir an dieser Stelle auch schon mal einfach so mitnehmen, finde ich. Was ich aber noch gerne von dir wissen möchte. Das KI-Thema hat ja bisher jetzt hier viel Raum gehabt.
Mhm.
Natürlich auch völlig passend dazu, welchen Raum das auch gerade in der allgemeinen Debatte hat. Was mich aber sehr interessiert, ist die Frage, ob KI auch gleichzeitig gerade dafür sorgt, dass andere technologische oder gesellschaftliche Innovationsfelder eher gestärkt werden oder gar eher verdrängt werden.
Mhm.
Vielleicht durch die Dominanz von KI an Aufmerksamkeit, Ressourcen oder Gestaltungsspielräumen geschwächt werden.
Ja.
Ist KI im Moment ein Verstärker für andere Entwicklungen oder macht sie andere wichtige Dinge auch unsichtbar, die dir aber wichtig sind?
Beides. Aber KI macht dann auch Dinge unsichtbar, aber auch Dinge kaputt. Jetzt würde ich zwei Sachen als Kristallisationspunkte gerne raushauen, was ich glaube, was wir in 2026 sehen werden. Ich glaube, 2026 ist ein einfach dafür, das ganze Thema User Experience anders zu denken. Ich glaube, sowas wie User Experience Design wird es nicht mehr geben. Das macht die KI. Dann ist die Frage, was machen wir? Ich habe mich gefragt, ob wir sowas wie ein Emotional Experience Design brauchen oder what's coming next? Da geht gerade irgendwas total kaputt und alle, die in dem Kontext unterwegs sind, in dem Kontext arbeiten, haben wenig Gedanken dazu, was danach kommt. Und ich glaube, dass wir sozusagen das so ein Anfang von Ende der digitalen, globalen Welt sehen werden. Also diese ja weltweit gespannte Cyber-Community, die in den letzten Dekaden so bestimmt hat, für uns sichtbar war. wird sich in komplett andere Richtung entwickeln. Wie wir den Fall sehen in der Segmentierung, in Silos, bedingt dadurch, dass das Thema Souveränität geopolitisch klar nochmal wichtiger wird. Und auch, dass die, wie ein KI aussieht, abhängig von der Regulation in Europa anders aussehen wird als in China, als in Amerika. Von daher glaube ich, dass wir schon auch durchaus Disruptionen sehen werden, wo gewisse Dinge komplett verschwinden werden, um die uns Gedanken machen müssen für die Gestaltung. Ja, also wir könnten mit dem Thema User Experience anfangen. Ich wollte eigentlich auch gar nicht so viel auf das Thema KI eingehen, aber vielleicht ein ganz einfaches Beispiel. Also wenn da so ein Agentic hast, wir machen im Moment so ein Forschungsprojekt, wo wir so ein KI entwickeln für die Mediziner und uns sehr viele Gedanken machen, wie eine Benutzeroberfläche aussieht. Und wir hatten letzte Woche einfach rumgespielt mit den neuen Modellen, wie so ein Nano-Banane von Google, wo du im Prinzip Bilder generieren kannst, Elemente generieren kannst on the fly, die du vorher nicht konntest. Das heißt, die KI generiert für dich on the fly eine Benutzeroberfläche, was auf deinen Kontext passt. Ne? Um bei dem Beispiel zu bleiben, die KI hat deinen Urlaub gebucht für dich und deinen Urlaub organisiert und du bist unterwegs und irgendwas hat sich verändert. Du willst an einem Ort einen Tag länger bleiben und willst wissen, wie sieht's aus, wie kann ich mein Hotel umbuchen, wie kann ich meine Flüge umbuchen. Und an der Fly kommt eine Benutzeroberfläche, wo du nicht dich in tausende Tools reinloggen musst, sondern du hast ein paar wenige Knöpfe, die sagen, die und die und die sind Optionen, jetzt rück mal drauf, was du eigentlich haben willst. Das wird dazu führen, dass niemand User Experience Design im klassischen Sinne machen wird, sondern das ganze Thema dann halt einfach prädominant von KI entwickelt wird. Und wir sehen auch, es gibt Untersuchungen dazu, dass das den Nutzer auch als positiv empfinden, dass sie die Nutzung einfacher sehen. Und die Frage wird dann halt sein, wie gestalte ich meine Tools morgen, damit die nutzbar werden? Und die Frage wird sein, was möchte ich als Nutzer morgen haben? Also möchte ich gerne klassische Elemente haben, woran ich mich dran gewöhnt habe? Oder sind mir egal? Das sind, glaube ich, die Themen, die dann halt in 2026 einen Tipping Point erreichen werden, eine Entwicklung in eine Richtung gekommen, das noch gar nicht so richtig klar ist, wo es hingeht. Und manchmal sind alte Konzepte, die vielleicht nicht ideal sind, tragen sich, weil wir uns daran gewöhnt haben. Also klassisch Geld ist auch kein so ein cooles Konzept eigentlich. Wenn wir irgendwie irgendeine Art dynamischere Blockchain-Währung hätten, wäre es schlauer, aber wir haben uns seit Jahrtausende daran gewöhnt, niemand wieder darauf verzichten. Und alle wollen Bargeld in der Tasche haben. Und da kann man uns zu Recht die Frage stellen, die Technologie verändert die Welt gerade total um uns herum. Wie wollen wir, dass diese Welt aussieht? Sowohl aus der persönlichen Ebene als auch auf der Ebene der Entwickler. Und ich glaube, wir werden diese Entwicklung haben. Und diese Entwicklung wird sich dann verstärken in regionale Besonderheiten, weshalb wir dann sozusagen die Welt und das Internet, die immer mehr weltweit gleich aussah, dann in unterschiedliche Cyberrealitäten zerfallen wird.
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, aber das lässt sich, glaube ich, nicht einfach auflösen.
Ja.
Und wer hier aufmerksam zuhört, der bekommt, glaube ich, ein Verständnis dafür, wie umwälzend und an wie vielen Stellen gerade die Herausforderungen sind für Organisationen und Unternehmen. Aber lass uns das doch mal angucken, nachdem wir jetzt einmal diesen Ausflug so in die Inhaltlichkeit gemacht haben. Mhm. Wie zukunftsfähig man ist, entscheidet sich ja daran, ob eine Organisation überhaupt in der Lage ist, neue Möglichkeiten aufzunehmen, zu erfassen und umzusetzen. Und zwar ohne sich dabei zu überfordern und zu verzetteln oder auch in Symbolpolitik oder Aktionismus zu flüchten. Mhm. Und gerade jetzt, wo so viele Umbrüche sich überlagern, da wird Transformation ja ein Dauerauftrag. Überall gibt es Initiativen, überall Programme, Change-Initiativen und so weiter. Und die eigentliche Frage ist ja, wie bleibt eine Organisation handlungsfähig, lernfähig und wirksam, wenn die Umgebung aber eben ja gar nicht mehr verlässlich ist? Was kannst du denn da teilen, was du ansiehst, welche Strukturen, Denkweisen und Entscheidungslogiken in den Unternehmen wirklich wichtig sind, damit sowas eben nicht nur versprochen wird, ja, ne, wir sind innovativ, wir können uns ändern, sondern dass es auch wirklich möglich wird. Was macht ein gutes Management von solchen Innovations- und Veränderungsprozessen aus? Du hast ja viel gesehen. Was funktioniert denn da gut?
Ja, sehr viel Theater ist gut, ne? Erinnert mich auch ein bisschen daran, dass man immer, wenn man die früheren Transformationsphasen nicht mitmachen wollte, dann hat man sehr viel Theater drumherum gemacht. Du erinnerst dich an, ja, ist schon eine Dekade her, aber als jedes Unternehmen einen Schreibtisch in Silicon Valley gebraucht hat, um ein Fähnchen draufzustellen, und dann
ja.
Hatte man die Labs überall, dann war man innovativ, natürlich mitnichten, oder hast du was völlig Richtiges angesprochen. Nämlich die Transformation wird zu Dauerauftrag. Ich glaube, das ist in Deutschland wichtiger als je, weil wir halt eine multiple Transformation haben. Also wir haben nicht nur die Transformation durch die KI als Technologie, sondern die Industrialisierung ändert sich, die Autoindustrie muss sich wandeln, die chemische Industrie muss sich wandeln. Also wir haben da einen Footprint, wo eigentlich unser Wohlstand auch herkommt. Das heißt, wir haben eine multiple Transformation und wir haben die große Chance, dass die KI-Transformation uns helfen kann, dieses Haus in was wirklich Tolles zu überführen, weil wir ein gutes Fundament haben, aber gleichzeitig auch eine Komplexität, wo wir vielleicht, wenn wir uns feststellen, am Ende ja mit einem Haus ohne Tür und Fenster dastehen werden. Von daher ist das ganze Thema Transformationsfähigkeit ohne Geschwindigkeit. Also die Veränderung ist ja nicht schlecht, ist ja was Gutes. Schlecht ist es nur in dem Moment, wo man die Veränderung nicht schnell genug mitmachen kann, dann ist man wirklich vom Fenster. Und das ist, glaube ich, was sowohl auf einzelne Personen als auch auf Führungskräfte zukommt, und zu sagen, wie kann ich diese Wandel gestalten, was sich auf zwei Ebenen gestalten wird. Auf der People-Ebene, also People-Ebene im Sinne von Skills, im Sinne von Einstellung. Also ich drücke mich nicht davor weg und hoffe, dass es an mir vorbeizieht, sondern ich gestalte den Wandel dann mit. Aber in dem gleichen Kontext auch sich Gedanken darüber machen, was brauche ich für technologische Fundamente im Sinne von technologische Fähigkeiten, technologische Daten, um das Ganze mitzumachen. Und da sieht man halt auch, dass die großen Unternehmen dann halt auch im Moment zum Beispiel gut in Technologie investieren. Ich sehe wenig Fragestellungen, die sich strategisch damit beschäftigen, wie ein Kultur- und Organisationswandel aussieht. Und wir wissen, dass das da ohne nicht funktioniert wird. Wer baut denn die Firma um? Die Menschen bauen die Firma um und nicht die KI.
Und das ist der Bereich, der ja gerne von einigen so als so ein Soft-Faktor diskreditiert wird. Ne? Also wenn man das jetzt mal so hinstellt, wie ne, hier fließen jetzt die ganzen harten Dollars, die harten Euros in ganz handfeste Systeme, die ganzen Data Centers, Data Analytics, Software Engineering Teams und so weiter. Aber dann ist da ist noch ein anderes Thema. Wir Menschen müssen in unserer ureigenen Haltung ja bereit sein, auch liebgewonnene Dinge über Bord zu werfen und was Neues anzunehmen.
Ja.
Das nehme ich halt eben auch wahr, dass das leider mal wieder als so ein Pipifax-Beiwerk angesehen wird. Softes Thema, Kulturthema, Menschen, Führung, psychologische Sicherheit etc. Da herrscht in meiner Wahrnehmung viel zu oft wieder eine Attitüde vor, dass man sich sowas ja in guten Zeiten gönnen kann, dass man sich dem widmen kann. Aber jetzt müssen wir hier halt die großen Weichen stellen. Die Zeiten sind hart und jetzt muss dieser Quatsch mal beiseite treten. Mhm. Hart gesagt. Aber was ist denn deine Erfahrung? Und du brauchst natürlich keine Namen nennen, aber was hast du vielleicht für Beispiele gesehen, wo du festgestellt hast, das funktioniert aber ziemlich gut? Und du hast das ja anfangs gesagt, ich kenne das auch aus meiner eigenen Erfahrung natürlich, aus erster Hand. Es gab diese Zeit, wo viele große Unternehmen sich ihre Innovation Labs geschaffen haben, ne, so vor nochmal 15, 20 Jahre oder so.
Mhm.
Und es geht ja immer wieder um die Frage, wie man das Innovators Dilemma in den Griff bekommt. Also das heißt, wie entwickle ich denn mein Business weiter, arbeite an neuen Sachen, die vielleicht auch eben mein eigenes Kerngeschäft bedrohen und die damit im Konflikt stehen. Ist ja klar, wer fit für die Zukunft sein will, der muss ja eben auch an sein eigenes liebgewonnenes Geschäft und muss das hinterfragen und zur Not eben bedrohen. Und das ist ja auch besser, wenn man das selbst macht, als wenn das nur die anderen machen. Aber wie kriegt man das kulturell hin? Das hat ja in vielen Fällen dann eben doch nicht funktioniert, indem man irgendwelche Labs gegründet hat.
Mhm.
Dann waren die da, dann waren die irgendwie eigenständig, aber dadurch völlig machtlos. Oder die waren nicht eigenständig genug und dann hat da eben auch nur das übliche Klein-Klein stattgefunden. Ich weiß, wir können jetzt hier dieses Problem nicht völlig auflösen, aber vielleicht hast du ein paar Tipps, wie man nicht ganz so unglücklich damit umgehen kann. Wie man es verhindert, dass da so Innovationstheater gespielt wird, um der Innovation willen, sondern wie das wirksam sein kann, wie man das im eigenen Denken vielleicht besser verankern kann.
Ich finde, da kann man noch ein bisschen so auf die Unternehmen dann halt auch zurückschauen, die jetzt in den letzten Dekaden auch gut abgeschnitten haben. Diese Transformation, die vorher aber gut mitgemacht haben, die nächste Transformation wird kommen. Andere sind komplett davon überrannt worden. Was man so betrachten kann in dem Kontext, fallen so Themen wie Otto und About You zum Beispiel ein, dass man sagt, man hatte gute strategische Eckpfeiler. Also man top-down mit einer vernünftigen Sicht darauf geguckt, aber button-up die Räume geschaffen, dass Dinge sich entwickeln können. Und wenn das gut ineinander greift, das ist, glaube ich, das, was man braucht. Also die strategische Leitplanken, die Vision oder zumindest die Frage zu, wo sind wir? Was sind unsere Optionen? Wo wollen wir hin? Klar beantwortet haben und die Möglichkeiten zu schaffen, dass im Unternehmen die Leute, die ihren Job verstehen, die Frage beantworten, wie kann man dann diese Veränderung dann halt auch stattfinden lassen. Und du siehst das dann halt auch in manchen Dingen, die jetzt gerade passieren. Ganz spannend finde ich zum Beispiel auch die Schwarzgruppe, die im Moment gut vorangeht.
Die hinter Lidl und Kaufland stecken, ne? Für die, die es nicht kennen.
Genau. Genau, die viel in dem Kontext dann halt auch investieren und teilweise halt auch mutige Entscheidungen in dem Kontext dann halt auch treffen, wie zum Beispiel, dass die Schwarzgruppe komplett die Microsoft-Welt verlassen hat und auf Google umstellt. Also die Office-Tools werden sich ändern. Die werden mit Google Office-Tools arbeiten für die ganze digitale AI-Transformation. Aber es war keine Entscheidung, was sozusagen aus Feature-Gründen kam, sondern weil die mit Google hatten Deal hinbekommen haben, wo die Souveränität über diese Veränderung und über die eigenen Daten halten können. Und das wird total spannend sein für uns. Also wir werden jetzt in Deutschland drei Fragen in dem Kontext beantworten müssen. A, wie sieht dezidiert diese Agentic Transformation, also dieser Wandel für uns aus? Was machen wir da konkret? Ja, in dem gleichen Kontext, wie können wir die Skills und die Rahmenbedingungen dafür aufbauen, dass es stattfinden kann? Und wie können wir da souverän bleiben? Also ehrlich gesagt, im Moment ist es auch so, auch wenn du dir dann jetzt mal so, also oberflächliche Beispiele, vielleicht VW und BMW und Investitionen in digitale Entwicklung anguckst, läuft alles auf AWS und auf amerikanische Technologien. Also wir haben schon eine wahnsinnige Abhängigkeit, wo wir uns emanzipieren müssen. Und das sind, glaube ich, wo die Themen dann halt zusammenkommen, dass man sagen, man muss das Unternehmen die Transformation hinkriegen, man muss das in der Politik und in der Gesellschaft die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass wir souverän bleiben können. Da sind wir wahnsinnig unter Druck und wir müssen jede Einzelne halt dazu beitragen, dass dieser Wandel gelingt und nicht denken, naja, mal gucken, ich warte, bis sich die Veränderung gegeben hat und wie sortiere ich mich da ein?
Ja, da hast du natürlich ein Stichwort genannt. Da kann man stundenlang drüber sprechen und dem ganz eigenes Gespräch widmen. Die digitale Abhängigkeit und das Thema digitale Souveränität.
Ja.
Ein Umstand und natürlich auch ein Ziel und ein Anliegen, das wirklich wichtig ist. Und natürlich auch leider schon wieder zu einem Begriff geworden ist, der in meinen Augen ja gerade schon wieder so ausgelutscht wird und wo die Gefahr besteht, dass dann jegliche Bedeutung und Gewicht beraubt werden und dann irgendwann für alles oder gar nichts mehr steht und so weiter. Sowas kennen wir ja aus anderen Entwicklungen. Aber ja, grundsätzlich sehe ich das auch. Das ist ein extrem wichtiges Thema. Was mir jetzt aber gerade noch in Sinn kam, als du deine Einblicke geteilt hast. Du hast gesagt, wir müssen ein Zielbild haben. Unternehmen brauchen ein Zielbild. Das ist natürlich völlig klar, ne? Also wenn ich wohin will, welche Transformation machen will, wenn ich etwas umsetzen möchte, dann brauche ich ein Zielbild davon, wo ich denn hin will und wie soll die Welt dann aussehen für mich, wenn ich das geschafft habe.
Ja.
Unternehmen brauchen sowas und müssen sich im Klaren sein über die Eckpfeiler. Was sind die Veränderungen und die Welt, wie sie dann anders aussieht? Wo wollen sie hin? Und dann muss man das eben halt auch machen. Und mein Reflex dazu gerade ist, dass viele Unternehmen ja leider in, ich würde mal sagen, so einem Nervositätsstatus sind. Ne? Manchmal braucht es ja eben halt auch Ruhe und Gelassenheit, das dann auch umzusetzen.
Ja.
Du arbeitest ja mit sehr unterschiedlichen Unternehmen zusammen, so vom Mittelstand bis zu großen börsennotierten Unternehmen, stiftungsbasierte Unternehmen und so weiter. Ist das ein Nachteil oder ein Vorteil, dass du vielleicht bei einem größeren, zum Beispiel börsennotierten Unternehmen auf der einen Seite natürlich ganz andere Mittel hast, um mal Sachen anders, um sie neu umzusetzen oder groß umzusetzen, aber auf der anderen Seite eben auch diesen Quartalsdruck hast und alle werden dann schnell nervös und dann wird es wieder verwässert und so weiter. Oder siehst du kleine Unternehmen besser aufgestellt, die vielleicht privat oder Inhaber geführt sind oder stiftungsgeführt oder was auch immer und die dann sagen, okay, das ist jetzt hier unser mutiges Zielbild und wir arbeiten jetzt 2 Jahre lang hier dran und da hält uns jetzt auch nichts ab und dann geht das hier seinen Weg. Natürlich in einer agilen Art und Weise, nicht wir schreiben jetzt Lasten- oder Pflichtenheft, setzen um und in 2 Jahren sehen wir uns dann wieder. Wie siehst du das? Wer ist da gut aufgestellt? Wie kann man das hinbekommen, dass man eben auch in Ruhe an seiner Strategie arbeiten kann, sodass aufgrund dieser ewigen alten Zwänge nicht schon wieder alles verwässert wird nach 3 Monaten oder so?
Also ich glaube, da sehen wir das, was wir immer sehen, wenn eine Transformation einsetzt. Am Anfang sind vermeintlich die Großen eine bessere Position, weil die halt Know-how haben, weil die Skills haben, weil die Themen dann auch schnell angehen können. Guck dir die ganzen Großen an. Die machen sich schon länger Gedanken darüber, es ist seit 2-3 Jahren, dass die diese Wandel mitgestalten. Einerseits. Andererseits merkt man dann halt auch, dass doch so eine große Organisation eine sehr hohe Komplexität hat, was sich nicht so trivial transformieren lässt. Also ich glaube, dass die Komplexität dann halt im Nachgang erst klar wird. Und von daher glaube ich, dass sie vermeintlich zunächst in eine bessere Position sind, dass anhand von kleine Sachen gedacht, keine Ahnung, die Großen haben alle ein Corporate GPT, während die Kleinen, wenn sie sich noch Gedanken machen müssen, oh Gott, geben meiner Mitarbeiterin, Mitarbeiter meine Informationen irgendwo rein. Gleichzeitig glaube ich, dass das sozusagen diese ganze Transformation in Richtung Agentic schlaue, gut aufgestellte Unternehmen gut hinbekommen werden. Und auch nochmal unterstrichen, wir haben jetzt sehr viel über das Thema Agentic gesprochen. Ich finde total, dass es ganz sozusagen Nachhaltigkeit in dem Kontext eine total wichtige Rolle spielt. Auch die zweite Transformationswelle ist, die man in dem Kontext mitnehmen kann, um zukünftig wettbewerbsfähig zu sein. Also wie denke ich die Dinge morgen anders, dass die Kosten von nichts tun, auch im Kontext von Nachhaltigkeit mir nicht auf die Füße fallen.
Ja, ich glaube, wir haben jetzt schon eine ganze Weile hier dieses Thema hier umrandet und an einzelnen Stellen in die Tiefe gebohrt.
Ja.
Mich würde noch interessieren, Barbara, ganz pragmatisch, wenn wir uns jetzt mal in die Lage versetzen. Wir sind Anfang 2026. Es ging für uns heute darum zu sagen, okay, was sind so die großen Linien und was für Hebel und Regler gucken raus in diesem Jahr, die wir möglichst sinnvoll betätigen und stellen sollten. Was möchtest du denn sagen können in einem Jahr? Worüber möchtest du sagen, gut, dass wir das in diesem Jahr so gemacht haben, gut, dass wir das auf diese oder jene Art und Weise beeinflusst haben? Was fällt dir dazu ein? Was würdest du dir wünschen?
Ja, das hängt ein bisschen von der Perspektive ab. Im Kontext von wäre zu sagen, dass man sich bewusst meint, dass wir 2026 schon verschiedene Tipping Points gleichzeitig haben werden. Das heißt, wir werden verschiedene Weggabelungen aufmachen und dass es vor allem wichtig ist, für sich die Vision zu haben, in was für eine Welt will ich morgen leben, welche Welt hätte ich gerne für meine Kinder, für meine Enkelkinder. Und diese Frage dann halt auch im Kontext diese drei wichtigen Themen beantworten. Also Themen, wo steuern wir politisch hin? Werden wir zukünftig nur in Autokratien leben müssen? Wo steuern wir im Kontext Nachhaltigkeit hin? Wissen drum, dass das Thema nicht weggeht, dass das Thema wichtig ist, dass wir, je länger wir warten, wir umso weniger uns werden leisten können. Ne? Wie gehen wir, was ist denn meine Vision, was will ich für eine Welt haben und auch eine bestimmte technologische Entwicklung mit KI? Was möchte ich, was Technologie für mich macht und was nicht? Ja. Was will ich als eine AI-Company morgen haben, wenn Agentic losgeht? Wie stelle ich mir diesen künstlichen Kameradinnen oder Kameraden vor? Und dass wir uns für uns aufmachen, Gedanken machen und auch die Ruhe bewahren, das fand ich, das Bild fand ich auch gut, ja. Sozusagen sich nicht von dem ganzen Bass und von dem ganzen Feuerwerk nicht verrückt machen lassen, zu sagen, wie möchte ich, dass diese Dinge sich entwickeln und wie kann ich dazu beitragen? Weil davon wird vieles abhängen. Also das ist jetzt für einen selbst. Und die absolute Grundbedingung ist, da im Bilde zu sein, also gut aufgeklärt zu sein. Und das ist heute, auch wenn sich das Wissen vielleicht widersprüchlich anhört, einfacher als je. Das ist, dafür sich sozusagen die Karten legen und auch die Ziele und das Bild. Allein vom Thema, das haben wir gar nicht angesprochen, ist aber auch ein Thema, was wir in den letzten Jahren total gesehen haben als Entwicklung, was ich glaube auch nicht weggehen wird, also Langlebigkeit. Wie kann ich eine möglichst lange, gesunde Lebensspanne haben? Und was mache ich damit? Was mache ich? Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass du und ich vielleicht schon mit 20 Jahren alt werden. Weiß nicht, ob du dir Gedanken darüber gemacht hast, was du mit den jeweiligen Dekaden machen willst, die auf dich zu kommen.
Finde ich spannend. Und jetzt wirfst du noch ein echt großes Thema hier in die Runde zu so später Stunde, würde ich mal so sagen.
Ja.
Was ich jetzt aber auch einreihen würde, tatsächlich in große Trends, und vielleicht sprechen wir da mal separat drüber, weil ich das sehr spannend und wichtig finde. Und zwar sowohl aus einer, ich sag mal, technologisch-medizinischen Sicht, aber natürlich auch aus einer psychologischen Sicht. Weil ich glaube, da kommen eben verschiedene Blickwinkel und Motivationen übereinander. Ich finde das Thema Longevity, das kannst du ja sehen aus einer Warte, da will jemand vielleicht vor was weglaufen, ne? Weil er oder sie das Leben verlängern möchte. Ich glaube schon, dass das ein Faktor ist, wenn ich mich nicht mit Endlichkeit und Tod auseinandersetzen möchte, dann hänge ich mich halt da rein, wie technisch-medizinisch das Leben verlängert werden kann. Aber es gibt natürlich eben auch Menschen, die setzen sich natürlich ganz bewusst und aktiv und sehr aufgeklärt damit auseinander, nämlich das Beste hier aus der Zeit hier in unserem Leben zu machen, die wir haben.
Ja.
Und somit kann man das Ganze dann auch noch eben mit diesem ewig menschlichen Drang nach Innovation einordnen. Und das finde ich schon extrem spannend.
Ja. Weitere Perspektive wäre, hast du auch gefragt, wie sollten die Unternehmen drauf schauen? Und da sehe ich im Prinzip zwei Donuts. Einmal was das Thema Nachhaltigkeit anbelangt, einmal was das ganze Thema Agentic und technologische Transformationen anbelangt. Ne? Und diese beiden, fangen wir mit dem Thema Agentic an. Da gibt es den inneren Kreis. Was muss ich Minimum machen, um überlebensfähig zu sein? Und dann sehe ich den äußeren Kreis. Bis wohin kann ich gehen, ohne mich selbst zu überfordern und die Chancen maximal zu nutzen? Und zwischen diesen beiden Kreisen liegt eine gesunde Weg, eine gesunde Formel für mich als Unternehmen, um mich in der Agentik-Welt zu positionieren und zu sagen, wenn ich das Zielbild habe zwischen diesen beiden Rändern, das ist was, was ich technologisch und kulturell in der Wandel hinkriege. Genau das Thema bezogen auf Nachhaltigkeit. Also was brauche ich sozusagen an Minimum, was muss gegeben sein, damit ich nicht unnachhaltig handle, damit ich nicht so hohe Risiken eingehe? Und was sind die äußeren Rahmenbedingungen, also was sind die Wachstumsgrenzen, die ich dann halt auch brauche, in denen ich mich dann halt auch mich bewegen werde? Was die Ambition, Wachstumsambition, was ich in dem Kontext habe, ohne am Ende auf kurzfristige Gewinne aus zu sein und keine langfristige Struktur zu haben, um diese nachhaltige Transformation hinzubekommen, weil mir dann irgendwann die Ressourcen ausgehen, weil gewisse Kosten dann halt einfach zu teuer werden, weil ich einfach den Wandel nicht gestaltet habe und schnell Gewinne mitgenommen habe. Also dieses Donut sehe ich dann halt auch bei den Unternehmen.
Ja, finde ich eine absolut pragmatische und hilfreiche Art und Weise, dieses Thema so anzugucken. Also das Thema Nachhaltigkeit kannst du halt eben auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen betrachten und natürlich auch kaputt machen, indem du es dir einfach so framest, dass es nur als Regeln und Last und was Nerviges angesehen wird. Oder, und das bevorzuge ich, eben eine Chance darin zu sehen. Und ich finde, es gibt eben auch eine ganz besonders smarte Art und Weise, das Thema zu behandeln. In den letzten ein, zwei Jahren ist mir das immer häufiger über den Weg gelaufen. Wir reden ja von Resilienz die ganze Zeit, ne? Also der Zustand unserer Welt, der erfordert von uns, dass wir jederzeit reaktions- und veränderungsbereit sind, dass wir uns gut adaptieren, dass wir gut aufgestellt sind für diese sehr volatile Lage, um eben weiterhin gut leben zu können, gut wirtschaften zu können, das tun zu können, was wir wollen und auch das erreichen zu können, was wir uns vornehmen. Und ich finde es sehr, sehr sinnvoll, dass wir die Hilfe, die uns durch nachhaltiges und auch zirkuläres Wirtschaften dafür entsteht, dass wir die erkennen. Und dann ist auch völlig egal, wie wir das nennen. Der oder die eine ist angezündet davon, weil er oder sie die Welt retten will und die anderen sind angezündet davon, damit gute Voraussetzungen für gutes Wirtschaften in der Zukunft zu schaffen sind und so weiter. Also das finde ich mal eine ganz wichtige Ableitung hier, die langsam zum Schluss kommt. Und zum Thema Agentic AI, ja, da gilt natürlich dranbleiben, ausprobieren und Strategien entwickeln und auf gar keinen Fall denken, ich habe noch Zeit oder wir haben Zeit und das geht möglicherweise sogar wieder vorbei. Das wäre jetzt so mal mein Fazit von dem, was du gerade gesagt hast.
Auf jeden Fall. Und vielleicht auch eine Anmerkung zum Thema Langlebigkeit, was wir angeschnitten haben. In der Tat hatte ich das für eine große Entwicklung. Aber da sehe ich persönlich kein Tipping Point in 2026. Also die Tipping Points, die ich sehe, sind wirklich das ganze Thema getriggert durch Agentic AI. Was mache ich als Unternehmen? Was mache ich persönlich? Und das ganze Thema in dieser Schere, die aufgeht in Wahrnehmung der Nachhaltigkeit und die Notwendigkeit der Nachhaltigkeit. Welchen Weg schlage ich jetzt ein, um am Ende gut rauszukommen?
Du, Babak, jetzt zum Ende unseres Gesprächs, weil es ja hier um unsere guten Zukunftsoptionen geht, würde mich interessieren, was gibt dir denn trotz aller Umbrüche oder vielleicht auch gerade wegen der ganzen Umbrüche, es kommt ja immer darauf an, wie man da drauf schaut, was gibt dir Zuversicht für die Zukunft?
Ich finde die Frage schön, weil ich grundsätzlich zukunftspositiv bin. Das ist meine Natur und ich halte es auch für wichtig, weil ich glaube, dass die Gedanken halt sehr viel beeinflussen von dem, was auch kommen wird. Und wenn man an das Positive denkt, wird auch die positive Entwicklung kommen. Und ich sehe sehr, sehr, sehr viele Chancen. Also ich sehe die Chance da drin sozusagen, die gesellschaftlichen Themen und die politischen Themen, die damit zusammenhängen, neu zu denken, Demokratie neu zu denken. Ich bin total dankbar, in diesem Kontext in Europa zu leben, nicht woanders zu sein. Also das gibt mir sehr viel, sehr viel Zuversicht, einerseits. Das ganze Thema Transformation, glaube ich, kann in den nächsten Jahren dafür führen, dass wenn wir unsere Hausaufgaben richtig machen, dass wir ein Fundament dafür schaffen, dass die nächsten Generationen, unsere Kinder und Enkelkinder, auch einen guten Wohlstand haben werden, was die Voraussetzung für die Nachhaltigkeit ist. Also da bin ich dann halt auch insgesamt positiv eingestellt. Und ich glaube, dass wir hier in dem Kontext auch in Deutschland eigentlich eine gute Voraussetzung haben, was die Einstellung der einzelnen Personen anbelangt. Also da glaube ich, sind die, die das Ganze in einer richtigen, in einer positiven Entwicklung hinsteuern können, die Mehrheit. Ich bin total positiv, dass wir das zusammen hinkriegen werden, obwohl wir jetzt, wenn man sich jetzt die Zeit anguckt, die letzten 3 Jahre, die wirtschaftlich schwierigste Zeit der letzten 4 Dekaden, also die letzten 40 Jahre hatten. Ich bin total positiv, dass jetzt die Kurve kommen wird. Ich habe das von irgendeinem Wirtschaftsforschungsinstitut gehört, dass wir in den nächsten Jahren 3% Wachstum schaffen müssen, um auf unseren alten Wachstumspfad zu kommen in die nächsten 3, 4, 5 Jahre. Ich sage, why not? Wenn wir das Thema Agentic anpacken, dann sind die Voraussetzungen gut gegeben dafür. Also ich finde das total positiv.
Und da kann ich dir nur zustimmen, Babak, definitiv. Und danke für diese schöne Note zum Schluss. Und das möchte ich einfach auch nochmal unterstreichen. Mir geht's ganz genauso. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass wir in Deutschland, dass wir in Europa oft eine Tendenz haben, uns in so eine Abwärtsspirale zu fügen. Vor allem gedanklich und rhetorisch. Und die Realität folgt dann ja leider oft genug im Anschluss.
Ja.
Und ja, wir haben eine Zeit riesiger Umbrüche und die kann und darf uns auch überfordern. Aber ich glaube, dass wir in Europa auch ganz schön smarte Leute haben, die Bock haben auf eine gute Zukunft und die sie auch gestalten wollen. Wir müssen uns einfach immer wieder darauf besinnen und zusammenarbeiten und mit klarem Ziel darauf hinarbeiten und dann kriegen wir das auch hin. Ja, wir müssen alles gut einordnen und realistisch sein, aber eben auch nicht durch destruktive oder allzu pessimistische Narrative oder Haltung eine gute Zukunft madig machen lassen. Lieber Babak, ich danke dir sehr. Das war für mich ein sehr interessantes Gespräch und ich gehe davon aus, dass das ebenso gilt für unsere ZuhörerInnen. Ich bin mir sicher, dass hier ein paar wertvolle Einblicke und Impulse dabei waren, die bei vielen Leuten auf dem Zettel stehen sollten in 2026. Und ich freue mich auf den weiteren Austausch mit dir in der Zukunft, Babak. Und ich danke dir nochmal ganz herzlich für deine Zeit und deine wertvollen Gedanken hier.
Ja, sehr gerne.
Was bleibt nach diesem Gespräch mit Babak Zeni? Für mich vor allem diese Erkenntnis. Wir leben nicht mehr in einer Phase des Wandels. Wir leben im Wandel selbst. Und genau deshalb reicht es nicht mehr, auf einzelne Technologien oder Trends zu schauen. Entscheidend ist, ob wir als Menschen, als Organisation und als Gesellschaft überhaupt noch in der Lage sind, mit dieser Dynamik umzugehen. Babak hat sehr klar gemacht, warum es gerade jetzt gefährlich wäre, sich von Hype, Lautstärke oder vermeintlichen Heilsversprechen treiben zu lassen. Zukunft entsteht nicht durch Aktionismus, sondern durch Einordnung, durch bewusste Entscheidungen und durch die Fähigkeit, mehrere Ebenen gleichzeitig im Blick zu behalten. Was nehmen wir mit? Künstliche Intelligenz, vor allem die Agentic Era, ist kein Tool-Upgrade. Sie verändert Wertschöpfung, Geschäftsmodelle und Rollen fundamental. Nicht hinzuschauen ist keine Option mehr. Gleichzeitig erleben wir einen Tech-Backlash, Überforderung, Rückzugsbewegung, neue Sehnsucht nach Kontrolle und Sinn. Beides gehört zur gleichen Entwicklung. Nachhaltigkeit ist kein moralisches Zusatzthema, sondern eine ökonomische Realität. Nichtstun hier wird teurer als Transformation. Zukunftsfähigkeit entscheidet sich nicht an PowerPoint-Strategien oder Innovationstheater, sondern vor allem an Geschwindigkeit, Klarheit und an der Bereitschaft, Menschen wirklich mitzunehmen. Und vielleicht am wichtigsten, Demokratie, Souveränität und gesellschaftlicher Zusammenhalt sind keine Selbstläufer. Sie brauchen Beteiligung, Haltung und Räume für echte Auseinandersetzung. Babak hat keinen Masterplan versprochen, aber etwas viel Wertvolleres geliefert. Orientierung und die Einladung, 2026 nicht als Jahr des Abwartens zu begreifen, sondern als Jahr der bewussten Weichenstellungen. Und da gilt's, nicht in Zukunftsangst zu verharren, nicht auf perfekte Bedingungen zu warten, sondern dort handlungsfähig zu bleiben, wo wir Einfluss haben. Im eigenen Umfeld, in Organisationen, in den Systemen, die wir mitgestalten. Was für eine Welt wollen wir gestalten? Welche Rolle soll Technologie für uns spielen? Und welche auch nicht? Und wo übernehmen wir selbst Verantwortung, statt auf Lösungen von außen zu hoffen? Wenn dieses Gespräch eins zeigt, dann das. Zukunft ist gestaltbar, aber nicht nebenbei. Und das ist doch auch ein ganz gutes Motto für 2026. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und versuche mitzugestalten, wo es nur eben geht. Bist du auch dabei? Das fände ich nämlich richtig cool. Alright, am Ende bleibt mir nur zu sagen, danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass doch gerne eine gute Bewertung da. Teile die Folge mit anderen und abonniere doch gerne den Dranbleiben-Podcast auf einer der Plattformen deiner Wahl. Und wenn du weiterdenken und mitdiskutieren willst, dann folge mir doch auf LinkedIn, Substack, Instagram, Blue Sky oder Mastodon. Und zwar überall unter dem Handle wie André Kramer. Ich freue mich auf deine Perspektiven, auf deine Widersprüche und Impulse. Bis zur nächsten Folge. Bleib wach, bleib handlungsfähig und bleib dran.